Alles, was ich versuche, Mark, ist dir zu der Erkenntnis zu verhelfen, dass der Name der Rose nichts weiter als eine kleine Spitze in einer ansonsten kontinuierlich nach unten verlaufenden Kurve ist.
Und was ist mit den Unbestechlichen?
Der kriegt bei mir nicht mal eine Wertung.
Obwohl der einen Oscar bekommen hat?
Das bedeutet einen Scheiß. Da ging's doch bloß um Sympathien.
Was Ewan McGregor und John Lee Miller in Trainspotting besprechen, deckt sich offensichtlich nicht so ganz mit dem, was in den letzten Tagen in unzähligen Nachrufen zu Sean Connery zu sehen und zu hören war. Ob der Schotte, der 1930 in Edinburgh das Licht der Welt erblickte und letzten Samstag auf den Bahamas eben dieser Welt entschlief, der einst zum Ritter geschlagen und zum Sexiest Man Alive gewählt worden war, wirklich schon in den 80er Jahren seine besten Tage hinter sich hatte, will ich hier gar nicht groß durchschwadronieren. Doch hat der erwähnte Film The Untouchables wirklich keine Wertung verdient und wenn doch eine schlechte? So nehmen Connerys Dahinscheiden, Lockdown-Vakanzen und meinetwegen auch Joe Bidens erfreulicher Sieg in Illinois wir mal zum Anlass, auf jenen Chicago-Thriller von 1987 einmal zurückzublicken. Connerys letzte Verkörperung seiner ungeliebten Paraderolle lag da gerade einmal 4 Jahre zurück. 1983 hatte er in Sag niemals nie zum letzten, zumal eigentlich inoffiziellen Male, James Bond gespielt. Dabei war das bereits seine zweite, eher widerwillige Rückkehr gewesen, nachdem bereits Diamantenfieber 1971 ein Wiedersehen auf Zeit bedeutet hatte. Den ersten 5 und durch Sean Connery mit einem Gesicht versehenen Bond-Filmen war Ende der 60er im Geheimdienst ihrer Majestät mit dem Australier George Lazenby gefolgt, den so recht kaum jemand als 007 akzeptieren wollte. Und deshalb war den von Shirley Bassey besungenen Diamanten eben wieder der elegante Schotte auf der Spur. Ihr hört, ich sortiere hier die Biografie nicht nach der Uhr, sondern nach der Schönheit, denn eigentlich geht es ja jetzt, wie gesagt, um The Untouchables, der im Deutschen auch teils Die Unbestechlichen heißt. Und so mit einer gewissen Verwechslungsgefahr mit dem gleichnamigen Film von Alan J. Pakula über die Aufklärung der Watergate-Affäre obliegt. Ein Film über Al Capone, ein anderer über Richard Nixon. Man könnte so auf Ideen kommen, welcher berühmter Mensch momentan genau diese beiden Berühmtheiten in sich vereinigt. Und in der Tat, nachdem ich The Untouchables das letzte Mal vor 4 Jahren gesehen habe, bevor ich in dieser Woche erstmals erneut wieder zur DVD griff, musste ich nun also feststellen, dass die Al Capone-Darstellung, hier von Robert De Niro übernommen, wie eine Blaupause für die meisten von Donald Trumps öffentlichen Auftritten erscheint. Da reißt er De Niro die Augen auf und hebt den Finger bedrohlich in die Luft, um banalste Plattitüden majestätisch klingen zu lassen. Alkoholschmuggler Capone, der nach heutiger Umrechnung Multimilliardär wäre, ist aber nicht der Protagonist des Films. In diese Rolle schlüpfte Kevin Costner als Prohibitionsagent Elliot Ness, welcher zunächst gutgläubig das Chicagoer Parkett betritt, frohen Mutes, die Millionenstadt vom Weingeist und vom Gespenst der Mafia zu befreien. Dass da schnell Ernüchterung aufkommt, ist abzusehen und hier kommt Sean Connery ins Spiel. Er verkörpert den gealterten und mittlerweile leicht desillusionierten Streifenpolizisten Malone, der dem eines Abends missmutig über eine Brücke entlangstapfenden Ness zufällig begegnet und mit ihm ins Gespräch kommt. Ness sieht sofort, dass Malone den Polizeiberuf ein bisschen nach eigenen Regeln versteht und dass er ihm vertrauen kann. So holt er ihn in seinen engsten Mitarbeiterkreis und rekrutiert weitere Gehilfen.
Also gut, steh bequem, Junge. Ich will dich was fragen. Wieso willst du eigentlich zur Polizei? Hm?
Um zu schützen und zu dienen. Um zu schützen
Mann,
und zu...
Ich will keine Antwort aus dem Lehrbuch von dir, verstehst du? Sag mir einfach, was du denkst.
Was ich denke?
Ja.
Ich
du?
Wäre eine Hilfe.
Eine Hilfe?
Für aha. Die Polizei.
Verstehe. Du wärst eine Hilfe.
Polizei. Bei Verbrechen.
Danke. Er wird sicher bald Polizeichef.
Prohibition, Mafia, das Vorhaben, einem Al Capone das Handwerk zu legen, dazu Top-Schauspieler-Garderobe von Giorgio Armani und Musik des ebenfalls in diesem Jahr verstorbenen Ennio Morricone. Was kann da oder konnte da schon schiefgehen? Tatsächlich hat diese geballte Ladung Popcorn-Potenzial eine gewisse Sogwirkung, die es schwer machte, die Untouchables zu ignorieren. Einerseits putziges Kostümkino, wo auch an runden Kinderaugen und schönen, unverwackelten Kameraschwenks nicht gespart wird, andererseits brutalste Gewalt, festgehalten in paradox schönen Szenerien. Auf der anderen Seite kommt De Palmas Film aber auch oft merkwürdig trashig herüber. Da wirkt der etwas kleingewachsene Charles Martin Smith als büropinkeliger Finanzbeamter Wallace zusammen mit holpriger Slapstick-Einlage dann doch etwas albern. Da ist das Overacting von Robert De Niro in gut sichtbar gepolstertem Anzug doch sichtbar platt. Und hier und da entsteht der Eindruck, dass Ennio Morricones Musik den Film regelrecht aufhält, weil Morricone eher 2,5- bis 4-stündige Epen lagen, als dieser mit 120 Minuten für Genreverhältnisse geradezu gehetzt erscheinende Film. Diesem Zeitkorsett ist vielleicht der merkwürdige süße Mix aus Streichern, Bläsern, Schlagzeug und Synthesizern geschuldet. So ist hier für jede Szene in Ansätzen vorstellbar, dass was Dolles hätte draus werden können, doch De Palmas Regietalent erinnert da an das Malen mit Wachsmalstiften und das steht den kühnen Plänen im Wege. Symptomatisch die Szene in der Chicagoer Union Station mit einem Kinderwagen, der als Hommage an Sergei M. Eisenstein in einer überhaupt nicht enden wollenden Zeitlupe die Treppe herunterrollert. Interessant ist auch Kevin Costners Rolle des Elliot Ness, der Polizeigewalt Malones mit eher latenter Empörung begegnet oder gar meint, das ist eben Chicago. Man könnte hier nun meinen, so sei das eben in Genrefilmen. Es ist aber schon auffällig, dass sich Ness andererseits bei Verletzungen des Prohibitionsrechts als regelrechter Rechtspositivist erweist.
Ich weiß, dass viele von Ihnen mal was trinken. Was Sie vor dem heutigen Tag getan haben, geht mich nichts an. Aber jetzt müssen wir sauber sein und ich wünsche, dass Sie damit aufhören. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um einen harmlosen kleinen Drink handeln mag oder nicht. Es verstößt gegen das Gesetz, Gentlemen.
Da steht er Protokollverletzungen auf einmal rabiat gegenüber, meint plötzlich, Moral ergebe sich aus dem Gesetz, wie es hingeschrieben wurde und nicht etwa, dass es andersherum sei. Es ist also alles in allem ein etwas alberner Film, der einem die Illusion eines authentischen sich in die Zeit zurückversetzen Lassens verkauft und dabei stark nach Popcorn riecht. Was die Leistung von Sean Connery dabei ist, dass er für diese Art Film genau den richtigen Tonfall trifft. Eine Kunst, die hier und sonst bei weitem nicht jeder beherrscht. In diesem halb seriösen, halb albernen Film die richtige Balance aus Komik und coolen Sprüchen auf der einen Seite und Seriosität und emotionalen Momenten auf der anderen Seite zu finden, muss man erstmal hinbekommen. So hat Sean Connery diesen Oscar nicht nur durch Sympathien verdient, oder weil es letztendlich auch egal ist, wem man die doofe Goldstatue in die Hand drückt, sondern auch, weil er einem eher schwachen Film zu einem Hauch mehr Glanz verholfen hat.